Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Vormittag aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefes die Verse 6 bis 12 betrachten. Ich lese von Vers 5 an. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt, und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe, wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, und das Gras verwelkt, und die Blume fällt ab, und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Jakobus behandelt in den ersten Versen seines Briefes ein Thema, das für alle Christen zu allen Zeiten von allergrößter Bedeutung gewesen ist. Es geht um die Frage, wie gehe ich mit den mancherlei Anfechtungen, mit den bunten Anfechtungen, Glaubensprüfungen um, mit denen ich in der Nachfolge Jesu immer wieder konfrontiert werde. Das Wort Gottes überrascht uns eingangs mit der Aussage, dass wir zu solchen Glaubensprüfungen nicht eine ohnmächtige, sondern eine positive Haltung einnehmen sollten. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Das bedeutet, dass wir unsere Gedanken darauf richten sollten, dass Gott positive Absichten verfolgt mit den Glaubensprüfungen, die er in unserem Leben zulässt. Wir sollen bestimmte Lektionen lernen und wir sollen durch standhaftes Ausharren zur geistlichen Reife geführt werden. Wir sollen zu solchen werden, die sich in Zeiten der Not Gott wohlgefällig verhalten. Und die dazu nötige Weisheit, die wir nicht aus uns selbst heraus schöpfen können, dürfen wir von Gott erbitten. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Und niemanden schilt, so haben wir gehört, das heißt, er macht uns keine Vorwürfe. Niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Also eine gewisse Zusage. Gott will uns die Weisheit geben, die nötig ist, um uns in bestimmten anfechtungsreichen Situationen recht zu verhalten. Darum geht es hier in diesem Abschnitt. Gott ist immer willig zu geben. Es ist seine Art. Er freut sich darüber, wenn er gibt. Er hat einen fröhlichen Geber gern. So lesen wir, und er ist selbst ein fröhlicher Geber. Nun, wir haben diese Bitte um Weisheit, das, was damit zusammenhängt, ganz allgemein auch auf alle Gebetsgegenstände bezogen, auf unser Gebetsleben grundsätzlich. Wir dürfen fest damit rechnen, dass Gott unsere Gebete um Jesu Willen erhört. Doch darauf kommt es auch an, nämlich dass wir im Glauben bitten, ohne zu zweifeln. Darum geht es also jetzt hier speziell in den Versen 6 folgende. Er bitte aber im Glauben, so heißt es, und zweifle nicht. Unser Leben als Christen hat immer wieder diese zwei Seiten. Da haben wir es zunächst einmal zu tun mit der objektiven Seite und dann haben wir es zu tun mit der subjektiven Seite. Die objektive Seite hat es ausschließlich mit dem Handeln Gottes zu tun. Gott hat gehandelt in Christus Jesus. Das ist unser Heil. Darin haben wir volle Genüge. Dem ist nichts hinzuzufügen. Es heißt, es ist vollbracht, das sagt der Herr Jesus Christus am Kreuz, und das bezieht sich auf unser Heil, auf unser ewiges Heil. Alles ist vollbracht. Was Gott verherrlicht, ist geschehen und ist vollbracht in der Person, im Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Da geht's also um die objektive Seite, auch in dem, was Gott tun will. Und das lesen wir ja hier, Gott ist bereit zu geben auf unsere Bitte hin. Wir bitten um Weisheit, weil sie uns von Natur aus fehlt. Wir bitten um göttliche Weisheit und Gott ist bereit, sie zu geben. Damit haben wir uns am vergangenen Sonntag ausführlich beschäftigt. Und das sollte uns Mut machen, mit unseren Bedürfnissen zu Gott zu gehen, ihn aufzusuchen und damit zu rechnen, dass er uns das gibt, was wir nötig haben, was wir brauchen. Also da geht es um die objektive Seite der Bereitschaft Gottes und seines Handelns. Dann gibt es allerdings eben auch eine subjektive Seite und die umfasst die Verantwortung des Menschen. So wird zum Beispiel kein Mensch errettet, wenn er nicht an das Evangelium glaubt. So sagt der Herr Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ohne Glauben an das Evangelium wird niemand gerettet. Das heißt also, obwohl objektiv alles geschehen ist zu unserem Heil, ist jetzt subjektiv der Glaube nötig, um dieses Heil in Besitz zu nehmen, um es zu erfassen. Natürlich ist auch der Glaube ein Werk Gottes. Er ist im Grunde genommen schon im Erlösungswerk Jesu enthalten, in dem, was Gott in Christus dort auf Golgatha und in seiner Auferstehung getan hat, ist auch schon unser Glaube enthalten. Darum ist Christus selbst auch unser Glaube. Dennoch wirkt der Heilige Geist Glauben in uns, sodass wir sagen können, ich glaube. Ich glaube an das Evangelium. Deshalb werden wir aufgefordert, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Das ist die subjektive Seite. Das ist unsere Verantwortung, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Hier haben wir also die beiden Seiten. Einmal die objektive Seite, dann die subjektive Seite. Ohne diese subjektive Seite bleibt das objektive Heil für uns vergeblich. Um ein Beispiel zu nennen aus dem Alten Testament. Das Volk Israel stand vor dem verheißenen Land in Kadesh Barnea. Gott hatte ihnen die Verheißung gegeben, sie würden einmal das Land besitzen. Sie mussten aber hineinziehen in dieses Land. Und sie schickten zunächst einmal Boten aus, Spione, so würden wir heute sagen, um das Land auszukundschaften, zu sehen, was sie dort erwarten würde. Und dann kommen diese Botschafter zurück und erzählen den Verantwortlichen im Volk und auch allen anderen, welch wunderbare Verhältnisse es dort gibt in diesem Land, genauso wie Gott es prophezeit hatte oder ihnen zugesagt hatte. Dann gab es aber eben auch die andere Seite, da gab es befestigte Städte, da gab es Riesen, vor denen sie Angst hatten, da gab es eiserne Wagen. Und dann kamen sie schließlich zu dem Ergebnis, wir können dieses Land nicht einnehmen, wir sind nicht in der Lage dazu, wir sind zu schwach dazu, wir vermögen das nicht. Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Gott war sehr zornig darüber, dass sie nicht dazu bereit waren, seine Verheißung im Glauben in Anspruch zu nehmen, und er schickte sie zurück in die Wüste. Weitere 38 Jahre in der Wüste. Der Hebräerbrief sagt dazu in Kapitel 4, dass sich ihr Glaube nicht mit der Verheißung Gottes, mit dem Wort Gottes verband. Hebräer Kapitel 4, die Verse 1 und 2. So lasst uns nur mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu einer Ruhe kommen. Gemeint ist die himmlische Ruhe. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, damals. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts. Warum nicht? Die Verheißung war da. Warum half es ihnen nichts? Weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Andere Übersetzung, ihr Glaube verband sich nicht mit dem Gehörten, mit dem Wort Gottes. Das heißt also, die subjektive Seite war nicht vorhanden. Das, was der Heilige Geist in ihnen wirken wollte an Glauben, um die Verheißung Gottes zu erfassen, war nicht vorhanden. Deshalb blieb das Wort der Verheißung für sie vergeblich gesprochen. Es brachte keine Frucht in ihrem Leben. Also mussten sie zurück in die Wüste. Und genau das ist es, was Jakobus hier meint im Zusammenhang mit unserem Gebetsleben. Da sind die Verheißungen Gottes, die wir haben, da ist die Bereitschaft Gottes zu geben, da ist alles von seiner Seite aus fix und fertig, er wartet nur darauf, dass wir es im Glauben von ihm erbitten. Aber wenn das nicht geschieht, dann empfangen wir nichts. Ihr bittet, oder ihr habt nicht, so sagt Jakobus in Kapitel 4, darum, dass ihr nicht bittet. Das ist eben die subjektive Seite, das ist unsere Verantwortung, ihn zu bitten und auch, hier wird es deutlich, im Glauben darum zu beten. Also es geht hier um das herzliche Vertrauen zu Gott, das nötig ist, damit wir empfangen, was Gott uns verheißen hat. Ohne Glauben, so sagt der Hebräerbrief, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, wer Gemeinschaft mit ihm haben will, der muss glauben, erstens, dass er ist, dass es ihn gibt, dass er gegenwärtig ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Das gilt sowohl für die sogenannte Glaubensgerechtigkeit, Römer Kapitel 4, wer nicht mit Werken umgeht, sagt Paulus dort, das heißt also, wer sein Vertrauen nicht auf Werke setzt, sondern glaubt, jetzt haben wir es, sondern glaubt dem, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Das heißt also, ohne Glauben gibt es keine Zurechnung der Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus grundsätzlich objektiv geschenkt hat. Der Glaube ist absolut erforderlich. Der Glaube, den der Heilige Geist durch das Wort Gottes in uns wirkt, ist absolut erforderlich, damit wir teilhaben an der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Und das gilt für jeden anderen Segen, den Gott für uns bereit hat. Gott möchte, dass wir uns ihm glaubensvoll, vertrauensvoll nahen. Nicht Glauben praktizieren im Sinne einer verdienstlichen Leistung, sondern von Gott gewirkt, aber eben Glauben praktizieren. Das ist unsere Seite. In diesem Zusammenhang halte ich es noch einmal für erforderlich, darauf hinzuweisen, dass diese Voraussetzung des Glaubens nicht im Sinne des Gesetzesbundes zu verstehen ist. Was meine ich damit? Wenn wir Gesetzesbund und Gnadenbund miteinander vergleichen, dann kommen wir zu der Feststellung, dass im Gesetzesbund immer eine Bedingung erfüllt werden muss, um eines bestimmten Segens teilhaftig werden zu können. Das heißt also, man muss die Gebote Gottes, man muss sie halten, man muss sie einhalten, sonst steht man unter dem Fluch Gottes. Und zwar muss man sie alle einhalten, ohne Ausnahme. Darüber spricht Paulus im Galaterbrief. Das heißt also, bestimmte Bedingungen sind zu erfüllen. Voraussetzungen müssen erbracht werden. Und zwar von Menschen, die in sich selbst total sündig sind und nicht in der Lage sind, diese Voraussetzungen zu erfüllen, zu erbringen. Wenn du das tust, dann wird Gott dich segnen. Und deshalb, weil wir das nicht können von Natur aus, weil wir gar nicht in der Lage sind dazu, stehen wir alle zunächst einmal unter dem Fluch des Gesetzes, unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes. Auch wenn wir nur an einer einzigen Stelle gesündigt haben, stehen wir unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes Gottes. Weil es eben nach dieser Weise geht, dass wir etwas als Vorleistung bringen müssen, damit Gott uns dann das geben kann, was er uns geben will. Das ist typisch Gesetzesbund. Im Gnadenbund geht es anders. Da wirkt Gott alles. Da übernimmt er auch die Garantie für unsere Seite. Das ist Gnade, alles ist Gnade im Gnadenbund. Aber, dieses Aber ist jetzt kein Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, sondern eine Ergänzung. Auch im Neuen Bund, im Gnadenbund, gibt es immer wieder Stellen in der Bibel, wo uns gesagt wird, dass wir bestimmte Bedingungen zu erfüllen haben. Aber eben nicht unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes als solche, die gar nicht in der Lage sind dazu, sondern unter der Gnade. Beispielsweise, wenn es heißt, dass wir bitten sollen. Das ist eine Bedingung, die wir zu erfüllen haben. Wenn wir nicht bitten, werden wir auch nichts empfangen. Oder aber, wenn der Herr Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dieses Wörtlein wenn leitet eine Bedingung ein. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es soll euch widerfahren. Das heißt also, die Bedingung, die wir zu erfüllen haben, ist, in ihm zu bleiben. Aber das ist nicht zu verwechseln mit den Voraussetzungen und Bedingungen im Gesetzesbund. Hier stehen wir grundsätzlich nicht mehr unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes, haben den Heiligen Geist und Gott will alles in uns wirken, auch das Bleiben in Christus wirken. Und doch ist es unsere Verantwortung, diese Bedingung in Christus und durch ihn, durch den Heiligen Geist zu erfüllen. Wir merken also, hier müssen wir fein unterscheiden. Unterscheiden wir hier nicht, kommen wir entweder in ein Gesetzeswesen hinein, oder aber wir leugnen die subjektive Seite unseres Glaubenslebens. Beides ist verkehrt. Und erinnert euch noch einmal an das, was ich neulich sagte, dass der Teufel seine Irrtümer immer paarweise schickt. Entweder er kommt von der einen Seite oder er kommt von der anderen Seite. Er versucht uns immer in Extreme hineinzuführen. Und davor müssen wir uns hüten und müssen sehen, dass wir die Balance halten. Wir brauchen eine ausgewogene Sicht dessen, was die Heilige Schrift sagt. Und hier geht es dem Jakobus eben darum, deutlich zu machen, dass wir eben auch unser Teil hier zu tun haben, unter der Gnade, nicht unter der Herrschaft des Gesetzes, unter der Gnade, gewirkt vom Heiligen Geist, nämlich nicht nur zu bitten, sondern im Glauben zu bitten. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Dinge fein unterscheiden, damit wir nicht irgendwelchen Irrtümern Raum geben. Er bitte aber im Glauben, so heißt es hier. Und nun sieht es so aus, als würde Jakobus dasselbe noch einmal negativ formulieren, indem er sagt, und zweifle nicht. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Aber er führt uns hier noch einen Schritt weiter. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Denn er bezeichnet den Zweifler als einen Menschen, der ein geteiltes Herz hat. Genau das ist gemeint, wenn es heißt in Vers 8, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Da steht im Grundtext ein Wort, das genau diese Bedeutung hat. Es ist ein Mann oder ein Mensch, der nicht ganz ist in seinem Herzen, in seiner inneren Ausrichtung auf Gott hin, sondern ein geteiltes Herz hat. Es ist ein Zweifler. Das heißt also, dass das Beten im Zweifel geschieht hier von Seiten eines Menschen, der nicht auf Gott ausgerichtet ist in seinem Herzen, und zwar in heiliger Einseitigkeit, sondern der letztlich sich selbst sucht. Auf der einen Seite will er teilhaben am Reich Gottes, auf der anderen Seite geht er seine eigenen Wege, interessiert sich im Grunde genommen nicht für den Willen Gottes, sondern interessiert sich für das Begehren seines eigenen Herzens. Also es geht um die Selbstsucht des menschlichen Herzens. Dieses Hin- und Hergerissensein, dieses Hinken auf beiden Seiten, genau das ist mit dem Wort Zweifler gemeint. Er ist hin- und hergerissen zwischen der Sicht für Gottes Willen auf der einen Seite, auf der anderen Seite für sein selbstsüchtiges Begehren. Und als solcher kann er nicht im Glauben beten. Das ist unmöglich. Er kann nicht zur Bestimmtheit des Glaubens kommen. Es geht ihm vielmehr um die Beseitigung bestimmter Probleme, als sich in den Problemsituationen zu bewähren. Darum geht es ja hier in diesem Abschnitt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Sein Glaube soll sich als echt erweisen. In Situationen der Anfechtung, der Not, der Trübsal, der Versuchung. Darum geht es ja hier. Einem Zweifler, in diesem Sinne einem Menschen mit einem geteilten Herzen, ist es nicht möglich, einmal stille zu stehen vor Gott, sich zu sammeln und zu sagen, Herr, es soll mir jetzt nur noch um deine Belange, um dein Reich, um deinen Willen zu tun sein. So beten wir es ja im Vater unser, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Einer, der gerechtfertigt ist aus Glauben, bei dem das wirklich eine Herzenssache ist, nicht nur eine intellektuelle Sache, nicht nur etwas Angelerntes, sondern eine Herzenssache, kann wirklich von Herzen sagen, es geht mir allein um ihn. Obwohl das auch nicht vollkommen ist bei uns, das wissen wir, können wir es trotzdem so sagen, und wir werden gleich am Ende dieser Predigt noch einmal darauf zurückkommen, und wir müssen einfach sehen, dass wir beides miteinander schön vereinen, dass wir es auf der einen Seite auch das ungeteilte Herz ausschließlich in Christus haben, dass es aber eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass wir sagen können, Herr, ich will nur das eine in dieser Situation, dass dein Name verherrlicht wird. Es geht mir jetzt nicht um mich selbst, sondern es geht um dich, um deine Sache. Ja? Ein solcher Mensch kann im Glauben beten und er bekommt das, worum er bittet. Das macht Jakobus hier sehr, sehr deutlich. Es geht also um eine heilige Einseitigkeit, ausgerichtet auf die Verherrlichung Gottes und ausgerichtet auf den Willen Gottes. Jakobus greift dieses Thema noch einmal auf im vierten Kapitel, in dem er sagt, ihr bittet und empfangt nicht darum, dass ihr übel bittet. Was versteht ihr darunter? Nun, er erklärt es, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Ihr bekommt also das nicht, worum ihr bittet, weil es euch letztlich nur um euch selbst geht. Es geht euch nicht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes, um seinen Willen, sondern es geht euch um euch selbst. Und darum empfangt ihr es nicht. Klare Aussage, die das Wort Gottes hier macht. Also das geteilte Herz, das eben nicht ungeteilt auf Gott und seine Verherrlichung ausgerichtet ist, macht den Menschen unbeständig in allen seinen Wegen, so sagt Jakobus hier. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Das heißt, es lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Das Zweifeln, das Hin- und Hergerissensein, lässt ihn nicht zur Ruhe kommen im Wort Gottes. Der Mensch schwankt hin und her. Er ist sich seines Weges nicht gewiss. Er ist, um es noch einmal zu sagen, unbeständig in allen seinen Wegen. Warum? Um es noch einmal anders zu formulieren, weil er ständig danach Ausschau hält, wie seine egoistischen Bedürfnisse gestillt werden können. So hat er keinen festen Glaubensstand. Es geht ihm also nicht in erster Linie um Gott. Es geht ihm in erster Linie um sich selbst. Ein wenig auch um Gott. Und deshalb dieses Hin- und Hergerissensein. Ja? Wir denken an Elia auf dem Berg Karmel, der zum Volk sagt, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Da ist der Herr Gott, betet ihn an. Ist es aber Baal, dann betet ihn an. Sie waren hin und her gerissen. Sie waren geteilten Herzens. Das ist im Grunde genommen das Problem, das Jakobus hier anspricht, wo er uns herausführen will, herausholen will, damit wir dann eben auch im Glauben beten können. Mit Gewissheit des Glaubens, dass wir das auch bekommen, worum wir den Herrn bitten. Ein Zweifler in diesem Sinne will es einfach nicht lernen, richtig mit Problemen umzugehen, sondern trachtet ständig nach Erfüllung seiner eigenen Wünsche. Und Jakobus vergleicht ihn hier mit einer Meereswelle. Das ist ein Bild, das Jakobus hier gebraucht. Wer zweifelt, so sagt er, mit einem geteilten Herzen also zu Gott kommt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er gleicht also einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Der Wind erinnert hier an die mancherlei Anfechtungen, von denen Jakobus spricht in Vers 2. Er spricht von mancherlei, verschiedenartigen Anfechtungen, denen der Christ ausgesetzt ist. Und dieser Wind bewegt den Zweifler in seinem Herzen, der keinen festen Stand hat in Christus, in seinem Heil, in seiner Ausrichtung auf seinen Willen, sondern er bewegt ihn. Er führt dazu, dass er hin und her schwankt wie eine Meereswoge. Er hat keine festen Strukturen, die Meereswoge. Sie ist unbeständig. Genau das ist der innere Zustand eines solchen Zweiflers. Paulus greift dieses Bild ebenfalls auf im Epheserbrief, in dem er vom Wind der Lehre spricht. Er sagt, manche werden hin und her geworfen vom Wind der Lehre. Sie denken heute so, morgen denken sie so und übermorgen denken sie wieder anders. Ja? Je nachdem, mit wem sie zuletzt gesprochen haben, das übernehmen sie einfach so. Sie haben nicht selbst einen festen Stand in Christus Jesus. Ein solcher Mensch, so sagt Gottes Wort mit Bestimmtheit, soll nicht meinen, dass er etwas vom Herrn empfängt. Was bedeutet das? Wenn Jakobus sich hier so ausdrückt, er soll nicht meinen, dass er etwas von dem Herrn empfängt. Ein solcher Mensch denke nicht oder meine nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Es wäre schierer Wahn, wenn er so dächte. Schierer Wahn. Er wird nichts empfangen. Gott wird seine Bitten zurückweisen. Er wird zu ihm sagen, hör mal, sieh zu, dass du erst die Sache mit deinem geteilten Herzen in Ordnung bringst, dass du ganz auf mich ausgerichtet bist. Soweit es dir von mir geschenkt ist, so ganz auf mich ausgerichtet bist. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du nicht erwarten von mir, Weisheit zu bekommen, dass du dich richtig verhalten kannst in Zeiten der Not, in Zeiten der Trübsal. Gott wird ihn nicht erhören. Das sagt Jakobus hier mit großer Bestimmtheit. Ein solcher Mensch, also ein Zweifler, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Sein geteiltes Herz hindert ihn daran, im Glauben zu beten. Statt nun in seinem Innersten zwischen dem Willen Gottes und unserem eigenen Begehren hin und her zu schwanken, sollen wir es lernen, sie als von Gott verordnetes Prüfungsmittel anzusehen, durch die Gott uns zur geistlichen Reife führen will. Und das gilt für alle Prüfungen, die unser Glaubensleben betreffen, in Sonderheit für solche, die hier in dem Zusammenhang mit Armut und Reichtum zusammenhängen, eine Hauptversuchung für die Christen in der damaligen Zeit. Es gab viele Arme in der Gemeinde Jesu. Es gab einige wenige reiche Leute in der Gemeinde. Jakobus spricht hier nicht von den Reichen außerhalb der Gemeinde, sondern von gläubigen Reichen ist hier die Rede. Das macht der Zusammenhang deutlich. Es gab viele Arme, es gab einige wenige Reiche. Und sowohl die Armen als auch die Reichen hatten mit bestimmten Problemen zu tun. Nicht nur die Armen. Darauf kommt er auch später noch einmal zurück. Sondern eben auch die Reichen hatten ihre Versuchungen. Ihre Glaubensprüfungen. Und daher kommt Jakobus hier auf dieses Problem zu sprechen, indem er sagt, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, das Gras verwelkt und die Blume fällt ab, und ihre schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Also diese Sätze stehen ja nun im Zusammenhang mit dem, was Jakobus zuvor ausgeführt hat. Den Armen gibt Jakobus den Rat, sich ihrer Hoheit zu rühmen. Sie haben kaum das Nötigste zum Leben. Es gab viele Tagelöhner. Von denen spricht Jakobus am Ende seines Briefes. Also wirklich bitterarme Leute, die nicht wussten, wie sie durchkommen sollten. Und denen gibt Jakobus hier den Rat, sich ihres Reichtums, ihrer Hoheit, ihres Reichtums zu rühmen. Er weist sie darauf hin, wie wichtig es ist, bei allem Elend, das mit ihrer Armut verbunden ist, auf den großen Reichtum zu blicken, den sie in Christus haben. und sich dessen zu rühmen. Wir würden wahrscheinlich es kaum wagen, einem Armen einen solchen Rat mit auf den Weg zu geben. Da hätten wir schon ein schlechtes Gewissen dabei, ja? Aber Gottes Wort tut das. Gottes Wort rückt uns zurecht und lenkt unsere Blicke auf das Entscheidende, auch den Armen in seiner bitteren Armut, in seinem Elend. Natürlich sollen wir auch, darüber spricht Jakobus in Kapitel 2, versuchen, dem Armen zu helfen, wo wir es können, ja? Aber ansonsten richtet er diesen Rat an die Armen: Hört mal, im Grunde genommen seid ihr reiche Leute. Ihr habt Christus. Ihr habt Vergebung eurer Sünden. Ihr habt Gewissheit des zukünftigen Erbes. Ihr seid nicht arm, äußerlich wohl, aber innerlich unendlich reich. Was euch auf euch wartet nach dieser kurzen Erdenzeit, ist eine ewige Herrlichkeit. Damit will er sie trösten und will sie vor dieser Anfechtung oder vor dieser Versuchung bewahren, jetzt mit einem geteilten Herzen nach irdischen Reichtümern zu jagen. Ja, das ist hier der Zusammenhang. Und dann hat er aber auch für die Reichen einen Rat bereit. Auch sie stehen in der Gefahr, auf Abwege zu geraten. Sie werden ja trotz ihres äußeren Reichtums von Seiten der Welt, und darüber wollen wir uns nicht hinwegtäuschen, von Seiten der Welt letztlich nicht geachtet. Ihr Lieben, auch diejenigen, die etwas mehr haben unter uns, die wir vielleicht zu den Reichen zählen würden unter uns, sollten sich darüber nicht hinwegtäuschen, dass sie von Seiten der Welt letztlich auch nicht anerkannt sind und letztlich verachtet werden, und zwar um des Evangeliums willen. Um des Evangeliums willen. Das ist die Niedrigkeit, von der Jakobus hier spricht, wenn er sagt: Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Das ist die Niedrigkeit, mit der die gläubigen Reichen es zu tun haben in dieser Welt. Sie sind äußerlich reich und doch sind sie niedrig insofern, als sie von der Welt, von Seiten der Welt letztlich doch nicht geachtet werden. Um des Glaubens willen. Aber diese Reichen, diese gläubigen Reichen, sollen sich dieser Niedrigkeit nicht schämen, sondern im Gegenteil, sie sollen sich dieser Niedrigkeit und dieser Verachtung rühmen. Es ist ein Schatz für sie. Es ist etwas Großes, um des Namens Christi willen verachtet zu werden in dieser Welt. So lesen wir beispielsweise hier im Hebräerbrief von Mose, Kapitel 11, die Verse 25 folgende, lese ich einmal vor. Sondern Mose wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi, also die Verachtung, die mit dem Glauben an Christus verbunden war, für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Er wusste, welch ein herrliches Ziel er vor sich hatte. Und das Leben mit dem verachteten Volk Gottes war ihm kostbarer, war ihm ein größerer Schatz, ein größerer Reichtum als die Anerkennung von Seiten der ägyptischen Welt. Genau das ist es, was Jakobus hier den Reichen zu sagen hat. Und von daher sollen auch sie der Gefahr entgehen, jetzt ihr Vertrauen auf ihren äußeren Reichtum zu setzen. Sie sind reich, und das ist ja an sich keine Sünde, aber sie sollen ihr Vertrauen nicht darauf setzen. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf den ungewissen, so sagt es Paulus im 2. Timotheus, im 1. Timotheusbrief, auf den ungewissen Reichtum setzen. Sondern ihr Reichtum, auch der Reichtum der Gläubigen, äußerlich Reichen, soll in Christus bestehen. Und in dem himmlischen Schatz, der auf sie wartet, Krone des ewigen Lebens, davon ist die Rede in Vers 12. Und sie sollen ihr Vertrauen umso mehr auf diesen himmlischen Schatz setzen, als es ja eine Tatsache ist, dass ihr Reichtum auch vergänglich ist. Und er kann sehr schnell vergehen. Und dazu braucht Jakobus hier noch ein Bild. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, so haben wir gehört, denn Wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Das heißt, sein Reichtum wird dahinwelken. Alles, was ihm sein Reichtum ermöglicht, wird dahinwelken. Es ist vergänglich und es kann ganz, ganz schnell sogar geschehen, dass ihm das dafür die Augen geöffnet werden in der Praxis. Hier gebraucht Jakobus, wie ich gelesen habe, ein vertrautes Bild aus dem Israelland. Nach Regenschauern sprießen auch in der Wüste dünne Grasschösslinge. Die Hitze eines sonnenheißen Tages genügt, um sie wieder verschwinden zu lassen, als hätte es sie nie gegeben. Die Hitze, wie es hier heißt, Kauson im griechischen Text, war der Südostwind, der direkt aus der Wüste über Palästina hereinbrach und heiß war wie die Luft, die einem entgegenschlägt, wenn man einen brennenden Ofen öffnet. Er konnte mit seiner Glut in einer einzigen Stunde die ganze Vegetation vernichten. Und so kann der ganze Reichtum eines Reichen im Nu verschwunden sein. Und wie manche haben das tatsächlich ganz praktisch auch so erlebt. Also sollte der Reiche sein Vertrauen nicht setzen auf den ungewissen irdischen Reichtum. Beide also sollen an das denken, was sie an Reichtum in Christus haben, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Es ist also möglich, jeder Glaubensprüfung etwas göttlich Gutes abzugewinnen und uns im standhaften Ausharren zu bewähren. Wir können diese Wahrheiten auf alle Situationen unseres Lebens anwenden. Bei aller Not haben wir jetzt bereits und auch in Zukunft wahres Glück in Christus. Wir sind glücklich zu schätzen, so sagt Jakobus hier. Selig ist der Mann, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Man könnte über diesen Vers wahrscheinlich nicht nur eine Predigt halten, über diesen 12. Vers, sondern viele Predigten. Ich will nur einiges kurz anreißen, um uns das noch mit auf den Weg zu geben, weil es ja hier in diesen Zusammenhang hineingehört. Selig, also glückselig, ist damit gemeint, glücklich zu schätzen, ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Das heißt also, der diese Glaubensprüfungen erträgt, der drunter bleibt unter den Lasten, die Gott ihm auferlegt. Glücklich ist dieser Mann zu schätzen, der etwas daraus lernen will. Darum geht es ja, dass wir daraus etwas lernen. Besonders geduldiges Ausharren, standhaftes Ausharren. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Er soll sich darin bewähren. Das heißt, sein Glaube soll sich als echt erweisen. Und wenn hier von der Krone des Lebens die Rede ist, dann ist die Krone eine Bezeichnung für das ewige Leben selbst. Warum Jakobus hier von Krone spricht, das ewige Leben als Krone bezeichnet, hat wohl seinen Grund darin, dass es hier um einen Glaubenskampf geht, um einen Kampf. Und mit der Krone ist ein Siegeskranz gemeint, um einen Kampf, aber auch es geht um etwas ganz Kostbares. Es geht um einen großen Schatz, es geht um den größten Schatz, den es überhaupt gibt. Es geht um das ewige Leben. Und an diesem ewigen Leben haben wir jetzt schon teil, durch Christus. Jetzt sind wir schon vom Tode zum Leben gekommen, durch den Glauben an Christus. Aber unser Leben, unser irdisches Leben führt dann irgendwann, wenn wir hier unsere Augen zumachen, in das ewige Leben, das dann sichtbar für uns sein wird. Die ewige, vollkommene Gemeinschaft mit unserem Herrn. Jetzt schon haben wir Anteil an seinem Auferstehungsleben, aber dann ist das ewige Leben in vollkommener Weise unser Teil, unser ewiges Erbteil. Das ist gemeint hier mit dem, was Gottes Wort, was Jakobus uns hier sagen will. Und das ist das Größte, was es überhaupt gibt. nachdem wir nun hier durch diese Zeit und Welt gegangen sind im Glauben an den Herrn Jesus, seine Rechtfertigungsgnade immer wieder für uns in Anspruch genommen haben, aber auch dann ganz praktisch den Weg der Heiligung gegangen sind, des Ausharrens in mancherlei notvollen Situationen, auch manchmal oft genug versagt haben in Glaubensprüfungen, aber Gott hat uns wieder aufgerichtet, er hat uns vergeben, er hat uns gereinigt. Nachdem wir durch all diese Lektionen hindurchgegangen sind, die Gott uns in unserem Glaubensleben, für unser Glaubensleben verordnet hat, wird die ewige Herrlichkeit auf uns warten. Mit absoluter Sicherheit. Warum? Mit absoluter Sicherheit. Nun, Gott hat es verheißen und er ist treu in dem, was er verheißen hat. Er hat es denen verheißen, die ihn lieben. Und ihr Lieben, damit schließe ich jetzt ab, weil das eben auch zu dem passt, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Hier haben wir es wieder zu tun mit der subjektiven Seite. Warum sagt Paulus hier nicht, warum sagt Jakobus hier nicht, die Gott verheißen hat denen, die von ihm geliebt sind? Warum sagt Jakobus das nicht? Das hat doch einen Grund. Warum drückt er sich so aus? Oder denken wir an das bekannte Wort aus dem Römerbrief Kapitel 8. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum göttlich Besten. Warum sagt Paulus nicht, denen, die von Gott geliebt sind oder sich von Gott geliebt wissen, den Auserwählten dienen alle Dinge zum göttlich Besten? Warum sagt er denen, die Gott lieben? Warum betont er die subjektive Seite? Nun, diejenigen, die von Gott geliebt sind, lieben ihn von ganzem Herzen. Ihre Sinne und ihr Trachten ist auf Gott ausgerichtet. Sie wissen sich von Gott unendlich geliebt in Christus Jesus, der Beweis ist Golgatha. Und von daher lieben sie ihren Gott. Sie lieben den Herrn Jesus. Sie können sagen wie David, ich habe es hier schon mal zitiert, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Sie können das sagen. Sie brauchen sich da nicht innerlich zu verbiegen. Warum? Weil die Glaubensgerechtigkeit für sie geistliche Wirklichkeit ist. Nicht nur eine verstandesmäßige Angelegenheit. Deshalb können sie sagen, dass ich den Herrn wirklich von ganzem Herzen lieb habe. Dass es nichts gibt in dieser Welt, durch seine Gnade gewirkt, nichts gibt in dieser Welt, was ich lieber habe als ihn. Von daher kein geteiltes Herz habe, sondern ein ungeteiltes Herz. Und von daher im Glauben beten darf. Und da schließt sich der Kreis jetzt wieder. Dahin will der Herr uns führen, dass wir ihn über alles lieben und von daher im Glauben beten, um Weisheit uns in schwierigen Situationen recht verhalten zu können. Ich lese noch einmal den 12. Vers. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Amen.